Kirche im Dorf.
Der Podcast der Pfarrei Liebfrauen Bochum.
Hallo Berthold.
Hallo Holger. Endlich mal wieder.
Ja, wir sind wieder zusammen und machen den neuen Podcast.
Nummer 14? 15.
15? Bist du sicher? Ich habe die Übersicht verloren.
Ich meine 15.
Ja gut, dann machen wir 15.
Also das ist Kirche im Dorf 15 zum Thema Messias. Diesmal wollten wir das Thema am Anfang erwähnen.
Ja, ich bin schon ganz gespannt.
Ich auch, aber wer nicht so großes Interesse am Dorfklatsch hat, weiß jetzt schon mal, worauf er sich freuen kann. Spannendes Thema, aber jetzt als erstes den Dorfklatsch.
Ja, also es gibt, je nachdem, wie man das sehen möchte, eine gute und eine schlechte Nachricht. Der Jan Sienert ist gewählt worden von der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg und ist dort jetzt Kurat geworden auf Diözesanebene.
Und Diözesankurat sozusagen.
Ja, sagst du das nochmal?
Nee, also schlecht. Ich habe mich so konzentriert.
Ja, also jedenfalls ist er jetzt bei den Pfadfindern Kurat mit einer halben Stelle. Was ja total schön ist und dazu gratulieren wir ihm auch ganz herzlich.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Jan.
Leider heißt das für uns, dass er nur noch mit einer halben Stelle hier in Liebfrauen ist.
Ja, das ist so. Aber da müssen wir uns langsam darauf einstellen, dass wir womöglich in einem Jahr dann ganz ohne Kaplan auskommen müssen.
Da wollen wir jetzt mal nicht hoffen.
Okay, aber erst auf diesem Wege herzlichen Glückwunsch, Jan. Wir freuen uns mit dir.
Ja. Die zweite Personalnachricht ist, dass Viola Wahle, die ja Jugendbeauftragte ist, mit einer halben Stelle in unserer Pfarrei weitermacht und ab 1.4. hier bei uns mit einer halben Stelle ist und gleichzeitig in Peter und Paul auch mit einer halben Stelle, sodass sie eine komplette Stelle hat als Jugendbeauftragte und vielleicht auch die beiden Pfarreien in der Jugendarbeit ein bisschen mehr zusammenführt.
Ja, und was du vergessen hast natürlich, ist zu sagen, dass das jetzt passiert ist, weil sie ihren Bachelor geschafft hat.
Ach ja.
Und deswegen die volle Stelle antreten kann. Und auch dazu herzlichen Glückwunsch, Viola.
Ja, herzlichen Glückwunsch und alles Gute.
Okay, was gibt's sonst noch Neues?
Ja, was gibt's sonst noch Neues? Also wir stehen kurz vor einem neuen Logo.
Ein Logo ist so ein Symbolbild für die Pfarrei, ne?
Genau, hat man auf Briefköpfen oder Plakaten irgendwie. Aber das ist eigentlich relativ große Veränderung.
Ja, weil diese Pfarrei ja unser altes Logo gewohnt ist. Das ist das Himmelblau.
Ja.
Mit den vier Teilen, die symbolisierten die verschiedenen Regionen.
Und irgendwie war auch noch ein Kreuz dabei. Man weiß nicht genau, ob es ein Autobahnkreuz war, ne?
Doch, es sollte, glaube ich, ursprünglich mal ein Autobahnkreuz, aber wir reden ja jetzt nicht mehr über das alte Symbol, sondern über das neue. Wie soll das denn werden? Ja,
das neue ist im Grunde das vom Bistum. Also vielleicht haben Sie es schon gesehen, da gibt es so ein Kreuz und das ist relativ schlicht, meistens so in Magenta auf blauem Grund.
Dunkelblau.
Ja.
Rotes Kreuz.
Rotes Kreuz, ja. Oder also.
Kennt man, also katholische Kirche, Bistum Essen oder so, haben wir schon oft gesehen.
Genau, und das gibt es jetzt eben auch mit katholische Kirche und dann steht daneben Liebfrauen.
Bochum. Oder katholische Kirche Bochum steht da.
Genau, da steht katholische Kirche Bochum und daneben dann
Liebfrauen.
Genau.
Und in anderen Vereinen vielleicht langfristig dann Peter und Paul, Franziskus, wie auch immer.
Und das ist entstanden aus dem Bedürfnis heraus, dass wir mehr als katholische Kirche auftreten, weil die Leute damit eher was anfangen können als mit Pfarrei, hast du nicht gesehen, oder ne, Pfarrei so und so. Weil die meisten mit katholischer Kirche noch mehr anfangen können als mit diesen Dingen, die doch ein bisschen interner sind, wie Gemeinde, Pfarrei oder sowas.
Ja, wir dachten daran, wenn Leute zuziehen zum Beispiel. Wenn die uns suchen, gucken die nicht nach Liebfrauen, woher sollen sie das wissen, sondern die gucken nach katholische Kirche Bochum.
Genau, das ist das neue Logo. Das kommt jetzt mit der Zeit, glaube ich.
Ja, ihr werdet das dann irgendwann auf den Regionalnachrichten finden, auf der Homepage finden, auf Holgers Visitenkarte. Ne, Holger, ist das so?
Ich habe noch keine Visitenkarte, vielleicht bekomme ich dann mal
eine. Ja, du kriegst bestimmt eine. Ich könnte dir eine drucken mit dem neuen Logo.
Echt? Das würdest du für mich tun?
Das würde ich machen.
Ja, hau rein.
Ja. Da musst du mir vorher die Datei zukommen lassen, hattest du versprochen, ne? Willst du machen. Ja, soweit zum Logo. Also wir machen weiter bei dem Punkt Medientechnik. Wir haben bisher ja in oder aus Werne gestreamt. Ich glaube, zweimal im Monat haben wir da live einen Gottesdienst gestreamt.
Wir ist gut.
Hast du den schon mal gesehen?
Ich habe den schon mal gesehen, ja, auf YouTube.
Ja, ich auch. Und dieser Gottesdienst wird auch von bis zu 100 Besuchern gesehen zu verschiedenen Zeiten. Und deswegen hat der Vergemeinderat beschlossen, das wollen wir weitermachen. Aber, kannst du das aber denken?
Ich kann mir das aber denken, das ist ja gar nicht so einfach. Also natürlich wird jetzt Herz Jesu geschlossen, damit ist erstmal der Austragungsort fort, ne? Und wahrscheinlich auch die Leute, die das vor Ort jetzt so lange gemacht haben. Dafür erstmal ganz herzlichen Dank.
Ja, das ist die Truppe um Thorsten Dahlaus rum.
Genau. Wir haben das mit sehr viel Engagement praktisch für die gesamte Pfarrei gemacht.
Gut. Und jetzt suchen wir Leute, die bereit sind, sowas weiterzumachen. Wer ein breiteres Interesse hat, der könnte sich auch anderweitig noch im Bereich Medien interessieren. Wir kriegen ja in der Liebfrauenkirche demnächst eine breite, moderne Ausstattung. Das könnte man da machen. Wer sagt, ich bin nur an Streaming-Technik interessiert, man kann sich auch vorstellen, dass die dann in einer anderen Kirche angesetzt wird. Das ist alles noch nicht besprochen und wird mit den Leuten, die es tun wollen, dann auch installiert.
Was ja irgendwie sinnvoll ist, wenn man das jetzt nicht irgendwie so entscheidet, sondern sich an den Leuten ausrichtet, die da Bock drauf haben und das weitermachen wollen.
Ja, wenn wir zum Beispiel drei Leute finden, die das gerne in Marien machen wollten, dann machen wir es da. Dasselbe gilt für Elisabeth.
Also, wenn ihr Lust habt, sowas zu tun, meldet euch einfach bei uns.
Ja, wir sagen dann ganz am Schluss der Sendung nochmal wie immer, wie ihr uns erreichen könnt. Holger, jetzt kommen wir zum Thema Feedback. Feedback zum Podcast.
Ja.
Möchtest du das hören?
Ja, sag.
Also ich war letztens bei uns in der Kirche und da habe ich ein ziemlich längeres Feedback gekriegt. Das eine sagt, wir seien ein bisschen einseitig als Podcast. Hast du dazu was zu sagen?
Ja, es geschieht natürlich, wenn Leute irgendwie einen Podcast machen, aber uns sind ja alle Meinungen generell willkommen. Ne? Ich habe auch eine. Du hast furchtbare Meinungen teilweise.
Aber ja, und die sind womöglich alle einseitig. Ja, wir wollen uns darüber nicht lustig machen, aber das liegt daran, dass wir halt wirklich auch nur zwei Positionen vertreten und die sind nicht mal immer auseinander.
Ja, wir versuchen natürlich schon irgendwie andere Leute auch mal reinzuholen, ne? Aber gut.
Ausgerechnet heute leider nicht.
Ja.
Okay, aber das war das eine Feedback. Das andere ging mehr auf die Neugestaltung der Liebfrauenkirche hin, dass nicht alle Leute begeistert sind davon, dass da keine Bänke mehr reinkommen. Aber das haben wir eigentlich vorher ja auch schon erwartet und können an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass das eine Kirche, die Kirche in der gesamten Pfarrei ist, die dann so eine modernere Gestaltung hat und neue Möglichkeiten eröffnet. Das ist eigentlich der Grund, weshalb wir es gemacht haben, oder?
Ja, und also wir haben ja noch zwei dann ab Herbst, in denen das ganz klassisch mit Bänken zugeht.
Also kann jeder das finden, was ihm zusagt. Okay, und dann haben wir eine regelmäßige Qualitätssicherung eingeführt, Holger. Bist du jetzt überrascht?
Ja, völlig. Also, ist mir gar nicht aufgefallen.
Es geht natürlich um Familie. Ich habe einen meiner Brüder beauftragt, regelmäßig den Podcast zu hören und Rückmeldungen zu geben. Das hat er auch gemacht. Und was ich interessant finde, ist, es ist das erste Mal, dass wir eine Rückmeldung zum Thema Musik gekriegt haben.
Ah, okay.
Ja, mir wurde gesagt, dass die Musik vom Christian, die der ja spielt, total gut sei und er auf seiner Gitarre so virtuos ist. Und das hat ein Gitarrenspieler gesagt, also nicht nur ich.
Also ich muss dazu sagen, ich empfinde das auch als toll. Ne? Jedes Mal, wenn ich Teile dieser Musik höre, auch manchmal ja nur kurze, ne, denke ich sofort an den Podcast. Und ich finde, das ist echt so ein schönes Zeichen. Also ich bin ganz begeistert von der Musik und würde es auch nicht ändern.
Ja, schön. Ich hatte mal gedacht, wir müssten es immer ändern, nur um der Veränderung willen. Aber ich neige dazu, dir recht zu geben.
Das ist ja das erste Mal.
Ja, alles hat irgendwann mal eine Premiere. Okay, haben wir denn sonst noch was unter Dorfklatsch?
Auf keinen Fall. Jetzt ist genug.
Gut, dann machen wir ein bisschen Musik und kommen zum Thema Messias. Ich muss zugeben, dass wir jetzt zu einem Teil kommen, zu dem du inhaltlich mehr beitragen kannst als ich. Das ist zwar außergewöhnlich, ist selten, aber diesmal ist es so.
Was heißt das jetzt? Soll ich anfangen? Oder?
Nee, ich kann auch anfangen, ist ja einfach. Unser Thema Messias, ja, wir haben uns das ausgesucht, irgendwie sind wir drauf gestoßen. Es wird ja immer geredet von Jesus, dem Messias.
Ja, und wir sind kurz vor Ostern. Irgendwie stellt sich natürlich die Frage, wie ist das mit dem Retter und was passiert da überhaupt? Ne?
Ja, da sagst du schon Retter. Ich habe gelernt, Messias hieß Gesalbter. Oder ja. Ist das gar kein Unterschied?
Ja, doch, also ich meine, man kann natürlich davon ausgehen, dass derjenige, der da kommt, auch der Retter sein wird. Aber Messias heißt auf jeden Fall der Gesalbte.
Das ist also die Bedeutung des Namens.
Ja, also das ist kein Name, sondern eine Bezeichnung. Jesus Christus ist Jesus der Gesalbte. Ist keinerlei Name, sondern eher eine Bezeichnung aus dem Jüdischen.
Okay, damit sind wir in der jüdischen Tradition.
Auf jeden Fall.
Und was bedeutete Messias für die Juden? Ich habe noch so aus dem Kopf, dass offensichtlich die Juden zu Jesuszeiten erwarteten, dass er sie von den Römern befreite.
Ja, auf jeden Fall. Also der Messias war für die Juden jemand, der aufräumt und sozusagen gegen alle Ungerechtigkeiten kämpft, die Unterdrückten befreit und auf jeden Fall ein Ende der Fremdherrschaft schafft. Also es ist eine königliche Herrschaftsgestalt, nicht jemand, der jetzt so in spiritueller Hinsicht irgendwie kommt, sondern wirklich einer, der mit Gottes Hilfe komplett aufräumt und endlich Ordnung schafft und alle, die unter der Herrschaft der Römer leiden, jetzt zur Zeit Jesu eben, befreit.
Unter Umständen auch mit militärischer Gewalt, oder wie?
Ja, auf jeden Fall.
Also im Alten Testament ist Gott ja immer auf der Seite des israelischen Volkes, ne, der Israeliten, und neigt ja auch dazu, kriegerische Auseinandersetzungen zu entscheiden, oder?
Ja, wobei man natürlich sagen muss, klar, die Römer müssen weg, aber Ziel ist ja Gerechtigkeit und Frieden. Ne? Also es geht nicht darum, jetzt, dass da ein großer Kriegsherr kommt, sondern es geht wirklich darum, dass jemand Gerechtigkeit und Frieden schafft.
Ja, jetzt, ich schweife mal nicht auf die Ukraine ab oder so.
Auf keinen Fall.
Das ist jetzt so ein, weil da kriegt man natürlich jetzt bei der heutigen politischen Situation so Parallelen hin, ne?
Ja, aber ich weiß nur nicht, ob der Retter da kommt oder ob das Ganze nicht, ne? Aber darüber wollen wir ja nicht sprechen.
Also der Messias ist der Retter. Gibt es den schon immer im Judentum?
Ja, ich fürchte, es gab unterschiedliche, ne? Also und zur Zeit Jesu gab es sicher auch mehrere, die versucht haben, in dieser Hinsicht tätig zu werden.
Also ist er gar nicht der Einzige, oder wie?
Du stellst immer so gemeine Fragen. Für uns ist Jesus...
Ja, du hast gerade gesagt, es gab mehrere, also...
Ja, also ist Jesus der Messias, ist ja die Frage, die dahinter steht. Ne?
Wartet das jüdische Volk auf den Messias? Auf den einen, meine ich.
Oder wartet? Also ich glaube, das jüdische Volk ist eine ganz schwierige Geschichte, weil es ganz viele unterschiedliche Strömungen gibt und nicht alle warten überhaupt auf den Messias. Mhm. Aber es gibt natürlich Teile, die warten darauf. Es gibt auch Teile, die sehen in Jesus so eine Art Messias. Also es gibt ja Juden für Jesus zum Beispiel.
Aber verschwinden kleine Teile.
Ja, 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 klar.
Okay.
Ja. Und es gibt natürlich auch Teile des Judentums, die auf so eine Ausrichtung, also auf eine gewaltvolle Befreiung Israels überhaupt nicht warten oder ausgerichtet sind, sondern die das ganz in die Hand Gottes geben wollen.
Mhm. Das müsste man natürlich mal nachfragen, wie das heute ist, wenn man immer noch drauf wartet. Aber wir gucken ja heute primär auf den christlichen Augenmerk.
Ja.
Oder haben den christlichen Augenmerk.
Aber wir wollen uns ja auch noch mal darüber unterhalten, wie es im Judentum aussieht und eventuell mit einem Fachmann hier aus Bochum. Ne?
Ja, ehrlich gesagt haben wir schon einen Termin. Also ich habe einen Termin verabredet mit dem Rabbi der jüdischen Gemeinde hier in Bochum.
Hm. Also es ist ja ganz spannend, dass praktisch das, was wir unter Messias verstehen, sich unterscheidet von dem, was zur Zeit Jesu im Judentum unter dem Messias verstanden wurde und dass sich das scheinbar in dem Moment für die Leute, die Jesus gefolgt sind, sehr unterschieden hat von dem, was vorher da war.
Okay, ich gehe nochmal zum Begriff zurück. Messias ist kein Name, sondern ein Begriff. Er ist der Gesalbte. Das hört sich für mich noch irgendwie relativ einfach an, weil es heißt, er ist irgendwie von Gott besonders bestimmt. Aber du hast die Betonung auf Retter gelegt und auf Retter des Volkes Israel. Ist das richtig?
Also Jesus endet ja am Kreuz und mit der Aufschrift König der Juden. Das ist ja, also scheint schon fürs Volk Israel zu sein.
Okay, das hat Pilatus aber gemacht, ne?
Ja, aber also er schreibt damit dann einen Satz drüber, der Jesus schon in die Nähe dieser Gestalten bringt, die als Messias bezeichnet werden, ne?
Okay. Meine Frage ging eigentlich noch ein bisschen davor. Also Retter wovon? Dann haben wir gesagt, von den Römern, von der Fremdbestimmung. Der Messias-Begriff ist ja älter als die römische Herrschaft, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es geht immer um Ungerechtigkeit, ne? Und darum, dass Leute unterdrückt werden. Das ist, glaube ich, also das kann man ja wahrscheinlich sich auch leicht vorstellen, wenn jemand unterdrückt wird und in Armut lebt, unter Fremdherrschaft oder so, dann sehnt man sich nach jemandem, der das beendet. Mhm. Und das ist in der jüdischen Tradition der Messias, das heißt der von Gott mit Macht ausgestattete König oder Befreier.
Wenn man dann heute drauf guckt und versucht, ich kann das ja gar nicht richtig, also ich kann ja keine jüdische Perspektive richtig denken, aber ich gucke mal auf das Land Israel heute. Da ist ja Unterdrückung durchaus auch ein Thema, ne? Also einerseits werden die Palästinenser unterdrückt, andererseits üben die Palästinenser Gewalt aus in Form von Hamas und anderen. Da hat das mit der Befreiung ja nicht so geklappt, ne? Da könnte ich doch sagen, dann haben sie doch recht, wenn große Teile der Juden sagen, Jesus war es nicht, oder?
Ja, also das Verständnis hat sich eben völlig verändert. Also erstmal wäre ja die Frage, hat Jesus sich als Messias Israels verstanden, selber?
Ne? Petrus hat ihm doch gesagt, du bist der Messias, oder? Steht das nicht da irgendwo?
Aber wie hat er denn reagiert? Ne? Also so eindeutig ist das nicht.
Hat ihm gesagt, er soll keinem weitersagen. Ne?
Ja, also das, und da muss man natürlich auch sagen, wann entsteht dieses Evangelium? Natürlich erst im Nachhinein, ne? Als Verarbeitung der Geschichte mit Jesus, also viel später.
Okay, dann sag doch mal konkreter, wie hat Jesus sich denn verstanden? Wie kommt das denn dann mit dem Messias-Begriff überein?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, wie Jesus sich verstanden hat. Wir haben natürlich keine Zeugnisse außer den Evangelien dazu. Und das ist natürlich schon ein gutes Zeugnis, dass praktisch die Leute, die ihm gefolgt sind, ihn schon als Retter verstanden haben. Aber eben nicht auf die Art und Weise, wie es damals praktisch gängig war. Ne? Also, dass der jetzt Gewalt anwendet und Israel in dem Sinne befreit, das ist ja nicht geschehen, sondern er ist am Kreuz gestorben, von Römern hingerichtet. Und damit ist er eigentlich genau das Gegenteil eines Messias, weil er praktisch versagt hat.
Ne? Und, ja, jetzt machen wir mal eine kurze Pause, weil kurz vorher hat Petrus offensichtlich doch noch geglaubt, es ging mit Waffengewalt, ne? Wenn er sein Schwert zieht und den römischen Soldaten da irgendwie den Kampf anbieten möchte.
Ja, auch da gibt es ja unterschiedliche Versionen, ne? Aber es gibt immer die Frage, ne? Hätte man Jesus irgendwie so reizen können, dass er sozusagen doch auf den Tisch haut und die Zwangsherrschaft da beendet?
Quasi, ne? Eine Revolution anzettelt oder was?
Ja, ne? Also ja. Da gibt es ja, also durchaus die Frage auch, hat Judas so gehandelt, weil er Jesus provozieren wollte dazu, dass er mehr tut?
Ja, okay, also, das habe ich auch schon gehört.
Ja.
Okay, tat er aber nicht.
Hat er nicht getan. Und eigentlich ist er damit als Messias völlig ungeeignet.
Als klassischer?
Ja.
Also dieses klassische Messias-Bild erfüllt er nicht.
Genau.
Und warum sind wir Christen bei dem Begriff geblieben?
Ja, vielleicht hat der Begriff sich für uns verändert. Ne? Also Jesus steht ja eigentlich für eine Botschaft der beginnenden Gottesherrschaft. Das heißt für Gerechtigkeit, Friede und Liebe, die im Grunde sein ganzes Leben ausgemacht hat. Das war seine Botschaft. Und man könnte nüchtern sagen, er ist gescheitert am Kreuz. Aber Gott hat es nicht dabei belassen, sondern ihn auferweckt, zu sich geholt?
Ostern.
Ostern.
Das ist Ostern. Das ist das Thema, was wir, glaube ich, vor einem Jahr schon mal hatten, was wahrscheinlich immer wieder unbegreiflich ist. Denn dieses zu sich holen, okay, aber auf der Welt hat sich doch seitdem nicht viel geändert, oder? Wenn Reich Gottes dann damit angebrochen ist oder?
Ja, ich glaube schon, dass Jesus mit dieser Botschaft die Herzen vieler Menschen bewegt hat, bis heute. Ne? Und auch wenn viele Leute meinetwegen heute nicht mehr kirchlich sind, ist es ja schon so, dass die diese Botschaft doch irgendwie faszinierend finden. Ne?
Ja, wahrscheinlich gucke ich immer zu sehr auf das Ergebnis. So, ich gucke immer, da denkt man, man wäre dem Frieden zum Beispiel ein Stück näher gekommen. Für mich ist Reich Gottes immer Frieden, hast du vorhin ja auch gesagt. Gerechtigkeit und Frieden. Heute würde man sagen, Bewahrung der Schöpfung, Umwelt gehört dazu.
Ja. Jetzt hat sich die Situation natürlich grundsätzlich noch mal ein bisschen geändert. Damals war man in so einer richtigen Endzeitstimmung. Also man dachte, es geht jetzt wirklich zu Ende mit dieser Welt und wir haben gar nicht mehr lange zu warten. Ne? Und daraus entwickelt sich ja auch der Glaube, dass Jesus praktisch in der Generation wiederkommt. Das ist nicht geschehen.
Ja, habe ich noch nie richtig verstanden. Müssen wir vielleicht auch noch mal irgendwann drüber reden, über die Endzeitstimmung. Aber nicht heute. Wenn wir sagen, er ist der Messias und er hat uns befreit, wo merkt man das jetzt?
Ja, ich könnte ja mal frech fragen, woran merkst du es?
Ja, das habe ich gewusst. Als ich es formuliert habe.
Du bist ja auch Christ. Also.
Ja.
Also ich finde, ein ganz entscheidendes Merkmal ist ja diese Tischgemeinschaft, die er praktisch mit allen möglichen Leuten hatte. Also manche sagen auch egalitäre Tischgemeinschaft, das heißt eben eine Gemeinschaft von ganz unterschiedlichen Leuten an einem Tisch. Es könnte ja ein Bild für eine etwas versöhnte Welt sein.
Also er ermöglicht gerechtere Strukturen, die wir uns aber auch schaffen müssen.
Wir sind da nicht raus. Ne? Also der Retter ist irgendwie da gewesen, aber unsere Aufgabe ist dadurch nicht gelöst, sondern im Gegenteil. Ne? Also es ist vielleicht leicht, Jesus irgendwie zu verehren, auf ein Thrönchen zu setzen, aber ihm zu folgen in dem, was er getan hat und seine Botschaft weiterzutragen, indem man sie auch tut, das ist ja viel schwieriger.
Also da kommen wir jetzt natürlich in eine ganz, ganz heiße Richtung. Ne? Also wenn wir von Gerechtigkeit und Frieden sprechen und sagen, das muss man auf Erden auch machen, dann sitzen wir ja im Augenblick vielleicht auf dem falschen Teil der Erde, oder? Wie kommen wir denn aus der Nummer raus? Wir sind doch der Teil, der offensichtlich an Unterdrückung maßgeblich ökonomisch zumindest beteiligt ist.
Ja, das ist, glaube ich, also wir leben sicher auf Kosten anderer.
Und sind wir dann nicht gerettet? Ach, jetzt sagst du wahrscheinlich wieder, ihr müsst die Rettung selber machen. Ne?
Ja, also ich glaube, es ist jedenfalls nicht so einfach. Ne? Und unsere Probleme lösen sich nicht irgendwie von heute auf morgen durch irgendeine Heilsgestalt. Ne? Das ist, glaube ich, wir müssen im Alltag hart daran arbeiten. Ne? Die Frage ist jetzt, was hat uns Jesus noch darüber hinaus gebracht? Ne? Ich glaube ja, viele sagen ja, er ist für uns gestorben oder sogar für unsere Sünden gestorben. Das steht auch so in der Schrift. Aber zunächst mal würde ich ja sagen, er hat für uns gelebt. Und das ist doch ganz entscheidend. Ne?
Ja, finde ich einen total guten, weil auch positiven Ansatz. Der überzeugt mich auch viel, viel mehr als die Sache mit den Sünden. Da machen wir auch mal eine Folge von. Da hast du jetzt schon Angst vor dem Sündenfall. Aber ich nehme mal so als kleines Fazit, und wenn du mir zustimmst, wäre das toll. Wenn nicht, müssen wir noch weiterreden. Also Jesus als Retter ist uns Vorbild, hat uns vorgelebt, wie es geht, aber hat es nicht für uns, also für uns im Sinne von, wir müssen es nicht mehr machen, getan.
Also das wäre für viele Leute ein bisschen zu wenig noch, wenn er nur Vorbild gewesen wäre. Ne? Ich glaube schon, also viele Generationen haben sich ja dann bemüht, irgendwie deutlich zu machen, dass in Jesus sich auch Gott zeigt. Das finde ich schon einen bemerkenswerten Moment.
Ne? Ja, okay, da hatte ich eigentlich mit einbezogen, weil er sich selber ja immer auf Gott bezogen hat. Er hat ja gesagt, er ist gekommen, um den Willen des Vaters zu tun oder ähnliches. Und dieses Vorleben heißt für mich ja, wie es konkret werden kann.
Ja.
Also Gottes Willen zu tun.
Auf jeden Fall. Und also ich meine, eines der ersten Zeugnisse der Auferweckung ist ja kein großes, wie soll ich sagen, Paradestück oder so, sondern einfach die Botschaft, ihr habt ihn gekreuzigt, Gott hat ihn auferweckt. Das ist so eines der frühesten Zeugnisse oder Sprachformeln, die die Gemeinden finden.
Jetzt frage ich dich nicht, was das heißt, er hat ihn auferweckt. Oder?
Also das ist ja gar nicht so einfach zu sagen. Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen und haben jetzt nicht, haben uns darauf geeinigt, dass wir nicht über wandelnde Leichen sprechen, sondern darüber, dass jemand anders ins Leben kommt. Und das finde ich ja ganz bezeichnend. Also Gott spricht zu ihm sozusagen den Satz, dein Leben zählt. Also das, was er getan hat, zählt. Und das ist die Botschaft Gottes für Jesus, hoffentlich auch für uns.
Da hast du ja einen sehr österlichen Abschluss gefunden heute. Holger, danke. Ja. Also wirklich, es war durchaus ein ernsteres Thema heute. Wir haben etwas weniger gelacht als sonst, aber mir hat es was gebracht.
Ich fürchte, wir kommen ja noch zum Lachen. Ne?
Ja, aber erst hören wir noch ein bisschen Musik.
Alles klar.
Danke. Zum Witz.
Ja, wir haben diesmal den Witz bei Harald Lesch geklaut. Das ist ja ein Astrophysiker, der macht ganz viel, auch im Fernsehen, aber ist auch auf YouTube zu sehen. Und der erzählt einen Witz über ein Gespräch, das zwischen Herrn Putin und Herrn Trump stattgefunden hat.
Haben soll.
Haben soll, ja.
Er war wahrscheinlich nicht dabei, aber erzähl mal.
Also ich glaube das.
Okay.
Ja.
Okay.
Also Herr Putin hat dann irgendwie gesagt, also wir waren die Ersten im Weltall.
Gut, dann konnte Trump natürlich leicht reagieren mit, dafür waren wir als Erste auf dem Mond.
Ja, aber wir sind die Einzigen, die im Moment die internationale Raumstation noch bestücken und sozusagen mit Astronauten und so versorgen können.
Jetzt hat Trump natürlich ein kleines Problem und denkt lange nach. Und dann sagt er, aber wir fliegen zuerst zur Sonne.
Ja, darauf muss Putin natürlich sagen, aber ist das nicht ein bisschen heiß, um auf der Sonne zu landen?
Nee, wir fliegen nachts. Ja, dann mal auf, ne? Nachts ist die Sonne nicht so warm.
Auf jeden Fall.
Das merken wir hier nachts auch, also bei uns scheint nachts die Sonne auch nicht.
Genau, nachts ist sie aus,
meine ich. Ja, das ist wie beim Licht im Wohnzimmer. Okay. Ja, wir sind am Ende unserer Folge Nummer 15.
Ja, wenn Sie uns irgendwie eine Nachricht schicken wollen, wenn ihr uns irgendwie eine Nachricht schicken wollt und was kommentieren wollt oder irgendwelche Themenvorschläge habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden und zwar unter der E-Mail-Adresse Kirche im Dorf ein Wort
@pfarrei-liebfrauen.de.
Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
Ja, und besonderen Dank natürlich wieder an Christian Devers, der heute mal ausdrücklich gelobt wurde im Dorfklatsch. Und Holger, an dich.
Und an dich, Bertolt.
Und ich verrate euch noch zum Schluss, dass Holger mit Kopfschmerzen und unter Drogen hier gesessen hat, aber habe ich ihm kaum angemerkt.
Das ist überhaupt nicht wahr.
Doch, das ist wahr.
Wir wünschen euch ein schönes und gesegnetes Osterfest.